Rund um den Hesselberg ist heute in Unterwurmbach. Und in Unterwurmbach, da haben wir den Bierbrauer Schorsch getroffen. Und der hat ganz viel zu erzählen. Und darauf freuen wir uns jetzt. Und das, ja, ist einfach interessant zuzuhören. Also dranbleiben, zuhören und jetzt geht's los.
Ja, rund um den Hesselberg ist unterwegs in Unterwurmbach und wir sind bei einem Philosophen gelandet. Einem Philosophen, der ganz viel über Bier erzählen kann. Im Vorgespräch hat er über Aromen, über alles Mögliche gesprochen. Und wir sind beim Schorsch Teuchner gelandet und der macht die tollsten Biere. Das ist das stärkste Bier Deutschlands, das gibt es hier in Unterwurmbach. Und wie kommst du da auf so eine verrückte Idee, solche Biere zu machen?
Es ist etwas eskaliert. Jetzt muss ich sagen, stärkste Bier der Welt machen wir sogar.
Okay.
Ne? Wir haben lang so ein bisschen nach Titeln und sonst was geguckt. Und für mich war es grundsätzlich erst einmal wichtig, aus der Region rauszukommen. Ich habe 96, also jetzt vor ziemlich genau 30 Jahren, angefangen, Brauerei bauen. November 96 war Eröffnung. Und du hast halt gemerkt, da kommen unheimlich viele Brauereien, haben mir die Preise rumgesaut. Viele Brauereien von auswärts haben das noch befeuert. Und nach ungefähr 10 Jahren habe ich mir gedacht, jetzt musst du irgendwas einfallen lassen, jetzt musst du mit deinem Bier auch weiter raus, weil so wie die Preise versaut sind, kann ich wahrscheinlich mit normalem Bier gar nicht überleben. Ich schaue mal, ob ich mir noch irgendeine Nische oder sonst was. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du es ausliefern willst, bayerische Biere nach Norddeutschland, da brauchst du aber Haltbarkeit. Ne? Bayerische Biere nach sonst wo, bayerische Biere nach, hat ja niemand gedacht, dass ich einmal weltweit exportiere. Aber schon da brauchst du Haltbarkeiten. Haltbarkeit, damals hat man mit Alkohol gemacht, also wenn es ein Doppelbock oder was, der hält sich ja schon viel länger. Ne? Und dann habe ich überlegt, na wenn, dann muss das ja so halten, dass ich gar nichts mehr machen muss, wenn ich mich spezialisiere, dann darf ich, und das haben wir jetzt heutzutage, die meisten Biere haben gar kein Haltbarkeitsdatum drauf oder 3 Jahre oder 4 Jahre, je nachdem fängt es an. Also habe ich kein Vermarktungsproblem und auch kein Versandproblem, weil dann kann man größere Mengen an jemanden liefern, ohne dass es abläuft. Ne? Und habe überlegt und habe einen Kumpel eben angerufen, der hat damals seinen Doktor in Weihenstephanu gemacht. Dann habe ich gesagt, naja, was kann ich da machen? Ja, so und so. Und dann kriegst du halt so 10 Komma, dann machst du halt 11% Alkohol, schreibst drauf, hält sie auch ziemlich lang, aber mehr wirst du nicht schaffen. Und immer wenn jemand zu mir natürlich sagt, das geht nicht oder das schaffst du nicht, oder wie in der Schule, im Gymnasium, im Zwischenzeugnis, dem Schüler wird der Übertritt ins Berufsleben angeraten, dann habe ich erst Gas gegeben, weil ich denen wollte es natürlich dann zeigen. Ne? Oder der Physiklehrer hat einmal gesagt, naja, der Teuchner, der fällt in Physik durch. Ne? Und dann habe ich gewusst, es kommt der Ex und habe so arg gelernt und dann musste der mir also den Einser rausgeben. Und dieses Gesicht, das war Gold wert. Also immer wenn es brisant oder anders sagt, das geht nicht, bin ich natürlich und denke mir, es gibt nichts, was nichts gibt. Ne? Und habe da angefangen und habe dann entwickelt und. Und nach also einem Dreivierteljahr habe ich einen Sud gehabt, der war schon auf der Ecke gestanden und da habe ich mich gar nicht mehr so drum kümmern wollen. Dann habe ich da mal die Spindel reingehalten und wupp, war die Spindel weg. Wir haben es eingeschickt und haben also 13% Alkohol dann geschafft. Mit dieser Methodik habe ich dann angefangen. Der erste hieß Donnerbock, dann Donnerweizen, dann wurde das noch stärker, 16% stärkste Lagerbier der Welt. Dann sind Schotten in den ganzen Wettkampf eingestiegen mit. Erst einer von Berlin, der hat einen Eisbock gemacht. Ne? Und dann denke ich mir, was kommt da raus, wenn ich auf meine eh schon starke Methode nur einen Eisbock draufsetze? Und dann waren wir also bei 31% Alkohol.
Was ist der Unterschied Eisbock und zu dem anderen?
Normal gebrautes Bier kann man nochmal mit Eisbock-Methode veredeln.
Was ist der Eisbock?
Das heißt, das Bier wird runtergekühlt bei Minusgraden. Und die Eiskristalle, die dann entstehen, der Alkohol will nicht ausgefrieren oder nicht so stark ausfrieren. Der Alkohol verzieht sich dann ins Bier, in die flüssige Form. Und das Wasser wird Kristall und kann dann abfiltriert werden. Mhm. Ne? Also das heißt, wir können das bis zu einem gewissen Maß, es geht immer weniger Alkohol verloren. Das ist immer das Schlimme bei der ganzen Sache. Aber es ist auch eine Positivierung, weil die blöden Alkohole, die höherwertigen, eher rausgehen als der Trinkalkohol. Also es ist auch eine Art Reifung. Hat aber mit Destillieren nichts zu tun, weil beim Destillat sammeln wir den Dampf auf. Ne? Und hier ist das Wasser der Abfall und das Bier wird stärker und bleibt also übrig.
Okay.
Ne? Eisbock-Methode. Und dann kann man das ja zwei-, dreimal machen oder Dings. Und der Weltmeister zum Beispiel, da haben wir mindestens 30 Mal immer wieder abfiltrieren, runterfrieren, bis man dann aus ungefähr 50 Litern 13-prozentigen Bier einen Liter Weltmeisterbier kriegt. Also ein sehr verlustreiches Ding. Man kann jetzt sagen, 13 mal 4 ist der neue Weltmeister, also ein Viertel bleibt übrig. Nein. Es geht ja mit dem Wasser auch was verloren. Wenn wir Ratzen hätten, der die sagen, wir müssten eigentlich da unten ein Ratzendisco haben oder sonst was, weil da geht so viel Alkohol einfach so flöten, den ich nicht versteuern muss. Mhm. Gott sei Dank, weil der Prozess ja noch nicht abgeschlossen ist, der Herstellung. Aber diese Biere kosten natürlich auch dementsprechend Biersteuer, weil sie eben als Biere eingeteilt werden.
Okay, super. Wie bist du auf die Idee gekommen, in Unterwurmbach sowas zu machen, so eine kleine Brauerei aufzubauen? Das ist ja, gehört ja Mut dazu, da gehört ja viel Wissen auch, glaube ich, dazu. Und natürlich auch, ich habe dich vorhin als Philosoph bezeichnet, für mich bist du eine, du hast im Vorgespräch wirklich ganz toll über das Biermachen erzählt. Wie kommt man da drauf?
Also in erster Linie würde ich mich jetzt mal als Techniker bezeichnen. Mhm. Was ich bei mir sehe, ich kann mittlerweile jedes Bier brauen, jedes Dings, wo ich mich schwer tue, ist mit dem Vermarkten. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon lange auf La Paloma und nicht mehr hier. Ne? Aber wenn man sich in eine gewisse Richtung bewegt, sollte man da auch eine gewisse Grundhaltung dann zum Bier haben und ein bisschen zu den Aromen und sowas. Also da macht man eigentlich von selber schon eine gewisse Entwicklung durch. Mhm. Dass man sagt, das darf jetzt nicht Richtung Haut drauf oder nur Rekorde oder sowas, dann nimmt man Spezialmalze, kitzelt das ein wenig raus. Mhm. Und irgendwann geht also das Können mit dem Lernen oder das Lernen mit dem Können überein und dann kann man eben solche Rekorde dann mit Nachdenken und sowas schon erzielen. Mein Professor, den habe ich mal getroffen oder öfter getroffen, der ganz alte, der sogenannte Bierpapst, ne, der Professor Nazis, und der hat einmal gesagt, ja, was machst denn du da? Das habe ich euch doch gar nicht beigebracht. Ne? Also das war auch ein schönes Kompliment. Und wenn ich bei der Braumesse 1,5 Stunden bei ihm gesessen bin und er hat mir halt ausgefragt und hat gesagt, da schickst du mir mal was runter zum Verkosten. Mhm. Ne? Und hat mir dann was dazu geschrieben. Das ist mir immer wichtiger gewesen, dass ich da ein Lob kriege als irgendeine Goldmedaille auf irgendeinem Wettbewerb. Das habe ich nie mitgemacht. Weil meine Kundschaft einfach sagt, das Schorsch trinken wir oder wir trinken es nicht. Es ist insgesamt mit der Stärke, sind es polarisierende Produkte. Genauso wie man sagt, ein Amarone-Wein ist auch nicht jedermanns Sache zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber es gibt Liebhaber und genauso gibt es da eingeschränktes Klientel. Oder wir können sie überzeugen, dass das was Tolles ist, wenn wir dann jemanden da haben. Und danke für deinen Besuch erst einmal auch. Die das ein bisschen in die Welt austragen wieder und sagen, hey, das stellen wir mal vor. Und die Leute, wenn etwas offen für Geschmäcker sind und nicht sagen, das haben wir schon allerweil so getrunken, wie wir es immer trinken, und auch ein Gefühl dafür haben, Mensch, was oder das toll finden, was man innerhalb des Reinheitsgebots auch machen kann. Bis auf ein Kirschbier. Das habe ich aber bloß gemacht, dass ich die bayerischen Brauerbunder mal eiche. Ist ja alles nach dem Reinheitsgebot hier gebraut. Wenn ich das verlassen müsste, ja, würde ich es auch lassen.
Trotzdem bist du ein empathischer Mensch. Also wenn du so erzählst, da ist ja viel Herz und viel Liebe dabei. Wie kommt man dazu, einfach mit so viel Engagement und mit so viel Empathie also das zu machen?
Ich glaube, sonst kann man das gar nicht machen. Also man muss von seinem Produkt oder man muss von sich selber schon ein bisschen überzeugt sein. Das heißt nicht, dass man abdrehen muss und sich selber le tas et moi da irgendwo in Fokus stellt. Aber man muss schon das auch richtig an die Kunden ranbringen. Aber es muss auch glaubwürdig sein. Also es darf nicht irgendwie Schnickschnack und nur mit diesem Glas ist diese Biersorte zu trinken, sondern man muss einfach, viele Sachen kommen auch aus der Technik. Wir haben es vorhin schon gesagt, mit der Nase, mit dem Riechen. Ne? Alles wird ja, bis auf süß, sauer, salzig, bitter und Umami, wird ja gerochen. Das wird dann im Gehirn zu einer Information verarbeitet. Das heißt, Vanilletöne, Brombeere oder Frucht, wie Kirscharomen aus bestimmten Malzen, kann ich nicht schmecken, die rieche ich.
Ja, wenn du so ein Bier kreierst, denkst du an all diese Sachen?
Ja, mittlerweile ja.
Sind die so drin, dass du sagst, okay, davon brauche ich dieses und jenes?
Genau, also Erfahrung, was machen die Malze im fertigen Bier, was machen vor allem diese Malze in der entsprechenden Menge, plus der viele Alkohol. Der Alkohol hat ja teilweise nicht einmal die Aufgabe, dass ich sage, das Bier ist nur haltbar oder nur Ding, sondern der Alkohol ist ja auch Aromenträger, der Alkohol verdampft und nimmt die Aromen mit, wie beim Wein. Deswegen braucht man beim Rotwein ein bauchiges Glas, bei anderen ein bisschen nicht, wo das nicht so im, ne, die schlankeren Sachen, Pilz, Weißwein hat man etwas schlanker zur Nase hin. Ne? Und dann muss man eben das alles ein bisschen in Kombination bringen und nicht zu viel philosophisch, dann kommt man nämlich aus dem, ich bin jetzt natürlich, sag mal typisch fränkisch, ne? Dann kommt man nämlich aus dem Labern nicht mehr raus und labert sich irgendwann die Welt so zurecht, wie man sie gerne möchte, das funktioniert nicht. Das Wichtigste ist die Technik, die technische Seite, das heißt orthonasal, was bringt die Nase, wie viel Aromen lasse ich zur Nase überhaupt hin, retronasal, wie ist das Bier, wie verteilt sich's, wie geht es in die Nase rein? Wenn jemand einen Schnupfen hat, braucht er kein Bier verkosten oder sonst was. Dann sagt der Mutter, die Suppen schmeckt nicht. Ne? Aber man hat, weil das oben die Nase ist ausgeschaltet, also hat man nur diese Grundaromen. Und so kann man alles auch ein bisschen fördern. Und das in alles in einem Zusammenspiel würde ich jetzt nicht als philosophisch bezeichnen, sondern eigentlich eine Zusammenstellung von Technik und von Wissen einfach, also angeeignetem und studiertem Wissen. Ich habe ja Brauwesen studiert.
Ja, aber trotzdem, also für mich ist das ein sehr philosophischer Ansatz, den du erzählst. Und ich finde es toll, ich kenne andere Braumeister, die ein derbe Aussagen haben. Und du erzählst es wirklich mit viel Engagement und mit viel Liebe. Ist dein Bier, das gibt es ja jetzt auch auf dem Hesselberg.
Weil wir beim Philosophen sind. Ne? Ja. Ich habe ja auch meine Apfelbäumchen schon gepflanzt, obwohl die Welt nicht untergeht.
Okay,
ne?
Siehst du.
Ne? Also ich habe da hinten so eine grüne Grenze gehabt und dann habe ich den Post gemacht mit meinen 27 alte Apfelsorten, ne, dass ich keinen Zaun, da habe ich halt so eine grüne Grenze und habe den Postern abgesetzt mit den Worten, und wäre es mein letzter Tag auf Erden, so würde ich dennoch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Okay. Trotzdem, wir kommen jetzt zum Hesselberg, da bist du ja mit deinem Bier jetzt seit kurzem dort reden, im Kiosk dort oben. Da gibt es auch die Möglichkeit der Verkostung. Wenn man die Verkostung in einer gewissen Höhe macht, der Hesselberg hat ja 689 Meter Höhe und da ist eine andere Luft wie zum Beispiel hier unten, schmeckt man dann das auch anders, das Bier, oder ist das dann gleich?
Jein. Ich würde jetzt dem bei so viel Aromadichte, wie meine Biere haben, würde ich diese 200 Meter Unterschied, die wir zu hier zum Beispiel haben, also wenn wir jetzt sagen, wir sind am Kilimandscharo oder sonst was, dann ist das wieder was anderes. Oder wir sind auf 10.000 Meter Höhe im Flugzeug, da wird tatsächlich anders gewürzt. Da schmeckt auch komischerweise dann der Tomatensaft ganz gut. Und wenn man sie dann daheim ankauft, dann kommt da grün und was weiß ich was alles durch. Und dann ist das wieder ne? Aber ich glaube, dieser Höhenunterschied, was ich sagen würde, was das Trinkerlebnis natürlich wesentlich steigern kann, ist, wenn man diesen Hesselberg von unten erwandert. Das machen ja viele. Und dann den Bock oder dieses Versucherle dann da oben. Wir haben ja diese Verkostungsgläser als schöne kleine Einheit. Also da muss jetzt keiner Angst haben, dass er da einen Humpen voll trinken muss. Ne, ist da Spaziergang und dann Knockout. Nee, und dann so ein Berg. Ritual, wir haben den Berg erklommen und dann am Schluss gibt es also, ne, und dann ist es sowas wie eine Berghütte, wie eine Alm, dass man sagt, ne, der Oma schmeckt es am besten, weil man einfach dann was geschafft hat und belohnt sich dann mit einer Besonderheit. Und da sehe ich mein Bier nicht auf irgendeinem Junggesellenabschied und hopp, lass uns, dass wir uns weghauen, sondern ich sehe das immer in einer Art Ritual mit dabei, dass man sagt, sitzen, Lagerfeuer, sitzen, Gemeinschaft, Gemeinschaftserlebnis. Und das ist, könnte so ein schönes Ritual vielleicht werden, dass man sagt, jetzt trinken wir mal einen Bergbock. Ne? Vielleicht fällt mir auch einmal die eine oder andere Variante noch ein, die wir dann machen könnten. Nur für den Hesselberg. Der Hesselberg hat ja zum Beispiel Wacholder. Ich habe hier auch viel Wacholder und auch die gefährdete Art, diesen Juniperis communis. Warum soll man nicht einmal eine Variante machen, wo man ein bisschen Wacholder reintun? Dass man sozusagen ein regionales Erlebnis für den Hesselberg zum Beispiel mit relativ wenig Zusatzaufwand schafft, also aus einem normalen Bier, vielleicht sogar einen Hesselbergbock und dann einen Gipfelbock oder sowas macht. Also das heißt, die Belohnung, wenn man bis Nauf geschafft hat, die aus dem Alpenverein würden vielleicht drüber lächeln, aber wenn jetzt eine etwas betagtere Gruppe das dann geschafft hat, dann brauchen die natürlich unbedingt einen Bergbock.
Ne? Super, genau. Aber jetzt noch eine Frage zu dem Bier. Trinkt man das Bier warm? Trinkt man es kalt? Wird es so runtergekühlt wie das andere Bier, 8 Grad kalt?
Das ist auch wieder sehr abhängig davon, welches Bier. Je wärmer, je stärker ein Bier, umso wärmer grundsätzlich. Okay. Je mehr das Bier von den Aromen lebt, umso wärmer. Mhm. Ne? Der Rotwein braucht Dings, wenn man ein Bier mit Rotmalzen, der Fat Red Schorsch aus diesem riesen Eichenfass, das wir mittlerweile schon das zweite Mal belegt haben, ein Imperial Red Ale oder ein Rotbier lebt von der Aromatik. Ich habe das schon erlebt, die Leute haben das getrunken und haben gesagt, ja, das schmeckt doch total flach, obwohl doch das, da haben wir mal Leichtbier gebraut mit 12,6% Alkohol. Da haben schon gewitzelt, ne? Jetzt wird der alte Schorsch, weil unter 13 macht er doch nochmal nichts, ne? Diese Malze vergären etwas schlechter. Das war auch, ist so ein Erfahrungsschatz, den man dann denkt. Aber es war sehr toll. Braucht aber 15, 16 Grad, sonst kann sich die Aromatik des Bouquet nicht entwickeln. Mhm. Ne? Und wer das kalt getrunken hat, habe ich gleich auf die Fotos, wenn sie es gepostet haben, habe ich gleich gesehen, oh, viel zu kalt. Weil die Eiweiße haben dann getrübt. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie kalt habt ihr denn? Ja, aus dem Kühlschrank raus. Dann sage ich, mit 7 oder 8 Grad? Ja, sowas. Sage ich, kannst du total vergessen. Und ein Blond von mir zum Beispiel, da ist die Weißweinnote, da ist ein sehr helles Bier für diese Verhältnisse, also goldfarben. Da ist die Bittere vom Hopfen, die ja auf der Zunge ist und nicht in der Nase. Da ist der Weißwein aus der Sektgärung, aus dem Hopfen, der danach noch dazugegeben wird. Das Bier braucht sogar ein bisschen kälter, 12 Grad, maximal 14, sonst wird es zu, ne, wie ein warmer Weißwein. Ne, dann wird es zu stoffig, zu traubig, zu Dings. Ne? Also es kommt drauf an. Aber grundsätzlich, je wärmer, umso mehr Aromatik natürlich. Kann aber mal schief gehen, wenn es dann zu dunkel und zu schwarz wird. Das darf man auch nicht zu dunkel trinken oder sonst wird es Lakritz und dann kommen diese ganzen fruchtigen Aromen und die Röstaromen, das gibt dann gerne mal Lakritz. Oder man geht zum Beispiel mit einem Bier mal auf eine Aroma-Entdeckertour, indem man es kalt einschenkt. Verkostet, haben wir auch schon hier gemacht. Und dann wird es wärmer mit der Zeit. Oder die Leute wärmen es dann ein bisschen an, wie beim Whisky, ne? mit den Hand in den Flecken, dann ein bisschen wärmer werden. Und dann sagen die Leute, ey, hallo, das ist ja komplett anderes Bier. Ne? Und diese unterschiedliche Aromatik, dieses mit dem Alkohol als Verstärker, ein ganz anderes Munderlebnis, das ist dann das, was ich dann, naja, Tom, vielleicht sogar philosophisch, dass ich sage, ich will die Grenzen des Begriffs Biers erweitern. Das heißt, es gibt auch andere Vorstellungen von Bier, die muss man bloß entdecken wollen. Und wenn man auf Aroma-Entdeckertour, wenn man da dafür bereit ist, wie man andere Länder entdecken will, wie man andere Sachen, wenn man für was Neues bereit ist, kann man sogar das ganz, ganz positiv erleben, dass man sagt, und dann gibt es viele, die sagen, das habe ich gar nicht gewusst, dass ein Bier so schmecken kann. Ne? Oder wenn ich gar nichts gesagt habe, dann haben, ne, mit dem Fat Red Schorsch, dann haben die gesagt, ja, da hast du doch auch wieder wie bei den anderen einen Kirschsaft. Nein. Dann sage ich, nein, da ist ein rotes Malz drin, da ist ein Pilsner Malz drin und da ist ein Hopfen drin und sonst nichts. Oh, das gibt's doch gar nicht und Ding, das schmeckt doch voll nach Kirsche. Ne? Weil das eben durch diese den Alkohol durch das alles, auch diese Aromatik und durch dieses Malz, so wie es verarbeitet wird, gefördert wird. Es gibt Hopfen, die schmecken nach Maracuja, nach Zitrus. Ne? Wenn ich jetzt ein normales, habe jetzt mal vor, nach dem Dunklen, das ich jetzt einmal gebraut habe, normales dunkles Bier für meinen Bruder seinen Geburtstag, möchte ich jetzt einmal ein Rotbier brauen. Und da kommt am Schluss, was der Hopfen gar nicht mehr mitkocht, ein sogenannter Citra-Hopfen rein. Der hat zitronische Aromen. Das heißt, ganz wenig, das soll jetzt kein Zitronenbier oder radlermäßig werden, sondern dieses Bier soll am Schluss eine leichte Frische im Abgang kriegen, die wieder zum Trinken einlädt und die das nicht dumpf, sondern das ein wenig rausheben. Wie wenn man ein wenig Zitrone, Limone in einer Kalbssoße oder sowas reintut oder in einen Rinderbraten, dass man das ein wenig leicht säuert, damit es ein bisschen aus dem Dumpfen rauskommt. Ne? Zum Beispiel.
Wo bekommst du denn diese ganzen Hopfen her? Du hast jetzt ja verschiedene genannt. Wenn die
ja.
alle hier angepflanzt oder wo?
Also wir haben ja hier Spalter Hopfenanbaugebiet. Ja. Und die meisten Hopfen, die ich verwende, kommen aus Spalt, werden da in Spalt angebaut oder werden über die Spalter Hopfenverwertungsgenossenschaft auch angeboten. Das heißt, mein erster Anruf, wenn ich einen Spezialhopfen brauche, ist bei der HVG. Habt ihr sowas für mich? Manchmal kann man sogar sagen, bitte, da brauchst du nicht den Nelson Savin Hopfen aus Neuseeland, der dieses weißweinige Aroma, sondern wir haben den Hallertauer Hüll, der aber in Spalt angebaut worden ist. Die Sorte nennt sich Hallertauer Blanc zum Beispiel. Blanc, Weißwein. Ne? Und den bauen wir sogar in Spalt an. Dann haben wir also alles gut getroffen. Ich arbeite regional, ich habe einen Spalter Hopfen, ne? Und ich habe die gewünschte Wirkung. Und meistens ist er dann auch noch billiger als woanders her. Und wir haben ja in Spalt dermaßen tolle Hopfen. Du findest ja eigentlich alles für jedes Bier. Du kannst ein Pilz machen mit dem Spalter Select oder mit dem Spalter, das sind ja die Top-Sorten, die sogar nach Amerika exportiert werden oder wurden auch früher. Ne? Und die sind ja begehrt, also das kommt nicht von ungefähr. Du kannst mit diesen Hopfen sehr tolle Aromen und auch eine hohe Bittere, das sieht man am Spalter Bier, erzeugen, ohne dass das total kratzig wird. Ne? Das ist die Kunst der Auswahl beim Hopfen. Der muss natürlich auch bestimmte Aufgaben erfüllen. Es gibt eine Neuzüchtung aus Bayern. Vor ein paar Jahren ist die hochgekommen, Bavaria Mandarin. Wenn man die also nicht verkocht, die Hopfenöle, das ist so ein edler Hopfen auch, ne? Der schmeckt nach Mandarine. Glaubt man nicht, ist aber so, weil man es früher gar nicht genommen hat. Und alles möglich innerhalb des Reinheitsgebots, dass ein Bier nach Mandarine schmeckt, und zwar auch relativ deutlich, warum? Weil wir den Hopfen nicht auskochen und die Öle auskochen, die Aromen, sondern weil die Aromen im kalten Zustand dazukommen, wo sie sich im Bier lösen und wo sie dann auch diese Aromen freigeben. Da gibt es ganz tolle Sachen. Aber das alles ist der Bereich Reinheitsgebot und was ist innerhalb des Reinheitsgebots möglich. Und da haben wir so viel Spielwiese, also so oft, bis auf einmal jetzt oder sonst was, muss ich das Reinheitsgebot nicht verlassen. Um was ganz was Besonderes eben zu machen, hoffe ich doch.
Okay, also das ganz Besondere, das gibt es jetzt auf dem Hesselberg. Und ich bedanke mich bei dir, Schorsch, für das Gespräch. Es war ganz viel Empathie dabei und ich hoffe, dass das die Zuhörer genauso sehen und so empfinden. Und dass sie jetzt hochkommen ans Kiosk auf dem Hesselberg und das Bier von dir probieren. Und du hast vorhin so einen schönen Ausdruck gesagt, wie nennt man das, die Probe?
Ein Versucherle.
Ein Versucherle, genau. Ich komme
im
aus
Fränkischen.
Frankfurt, deswegen ist es ein
bisschen... Ein Hesse.
Ein Hesse,
genau. Ein Schöpsche trinke.
Aber da oben gibt es ein Versucherle und ich freue mich, wenn du auch mal oben bist und dir das anschaust, wie die Leute dein Bier genießen.
Ja, ich würde sagen, dass wir nach einer gewissen Anlaufphase oder wenn wir zum Beispiel sagen, es ist jetzt die Zeit reif, dass wir dann einfach mal vielleicht sogar an irgendeinem offiziellen Wandertag, dass wir dann einmal, dass ich mal raufkomme und dass wir dann einmal sozusagen die Ausgabe der Versucherle mit Erklärung vom Braumeister, dass ich dann einmal hochkomme.
Herzlich gerne,
und dass wir dann einmal einen Schorsch Donnerdach, hätte ich beinahe gesagt, mit Bergbock.
Okay.
Dass man dann einen Bergbock und eine, ich weiß gar nicht, wie kann man denn zu dieser Sache sagen, wenn die auf dem Mount Everest, dann haben sie ja auch immer so rituelle...
Gipfelbier.
Gipfelbock, genau, Bergbock. Oder Ja. Ne, dass wir mal eine Bergbock-Veranstaltung machen, mhm. Alliteration Bergbock. Mhm. Ne, und dass man dann sagen kann, wer hochkommt, ne, der kann dann nochmal sowas probieren. Und man kennt es ja aus der Alm oder sonstiges. Ne, wenn man durstig ist, wenn man hungrig ist, schmeckt es am besten. Ne, und dann müssen wir halt was Schönes kredenzen in der richtigen Temperatur und so. Aber da habe ich Vertrauen, dass du das mit dem Bergbock und das als Ritual vielleicht sogar für den Hesselberg sich sogar einspielt, dass die Leute kommen, möglichst viele auf Instagram teilen. Das ist ja was, das gibt es ja so nicht. Eines der stärksten Biere der Welt. Entspannen, wandern, Genuss und das dann als Instagram-Hype, das wäre ja ganz toll auch. Ne?
So, ich danke fürs Gespräch. Das war jetzt rund um den Hesselberg. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, rund um den Hesselberg abonnieren wollen und die neueste Folge haben möchten, dann machen Sie das bitte im Anschluss an die Musik. Gibt es einen Button, abonnieren und draufdrücken und dann haben Sie immer die neueste Folge von rund um den Hesselberg. Schorch, danke an dich nochmal.
Auch danke für deinen Besuch und ich hoffe, es lohnt sich und die Leute kommen zum Wandern und zum Genießen an den Hesselberg und auch in deine Alm ist es, kann man das als Alm bezeichnen?
Ich nenne es Almkiosk.
Almkiosk ist eigentlich ein schönes Wort. Ne? Alm Auftrieb, Alm Abtrieb, ein paar Schauf, wenn er dabei sei, aber ansonsten, ne, der Wanderer ist ja ein Genussmensch auch und vielleicht ist es das Richtige, dass man einmal einen Bergbock anbietet.
Okay, ich danke dir.
So, und das war rund um den Hesselberg aus Unterwurmbach und wenn Sie mehr von rund um den Hesselberg hören wollen, dann wissen Sie ja, Sie können uns abonnieren. Und wir freuen uns über viele, viele Zuhörer. Und bis dann, bis zum nächsten Podcast. Das war's.